Digitalfotografie. Inkonsistentes Rauschen verrät den Fälscher. Ein Artikel von golem.de, verfasst von Werner Pluter. War der Anhänger wirklich so groß wie der Ring? Versucht da gerade einer, die Versicherung zu betuppen? Wenn Omas Erbstück geklaut wurde, muss die Versicherung wohl dem Digitalfoto des Geschädigten glauben. Oder sie engagiert einen Bildforensiker, der das Foto darauf untersucht, ob es bearbeitet wurde. Ein kompromittierendes oder strafrechtlich relevantes Foto taucht auf. Aber wer war der Urheber? Wurde es mit der Kamera aufgenommen, die beim Verdächtigen sichergestellt wurde? Oder wie er behauptet, mit einer anderen? Bei einer Versicherung wird das Foto eines gestohlenen Schmuckstücks eingereicht. Aber existiert der Schmuck tatsächlich, wie er abgebildet ist? Oder wurde an der Größe manipuliert? Typische Fälle für einen Bildforensiker wie Jens Kriese. Der Bildforensiker aus Hamburg untersucht die Authentizität digitaler Bilder. Dabei geht es darum, ob ein Digitalfoto so, wie es vorliegt, aus der Kamera kommt oder ob es in Teilen oder als Ganzes bearbeitet wurde. Gefragt ist das beispielsweise bei Fotowettbewerben, wo Bildforensiker begutachten sollen, ob ein Bild konform mit den Wettbewerbsregeln ist. Versicherungen fragen in Schadensfällen einen Bildforensiker, um zu prüfen, ob ein Anspruch zu Recht erhoben wird. Außerdem kann der Bildforensiker ein Foto einer Kamera zuordnen. Das ist meist im strafrechtlichen Bereich relevant. Zunutze macht sich die Bildforensik die Tatsache, dass Kameras und Programme in die Bilder verschiedene Signaturen eintragen. Da sind beispielsweise die Metadaten, anhand derer geprüft werden kann, ob das Bild direkt aus der Kamera kommt. Allerdings seien diese kein robustes Merkmal, weil sie einfach zu editieren seien, sagt Kriese. Die Metadaten könnten aber schon einen Hinweis ergeben, wenn beispielsweise Bearbeitungen eine kameratypische Abfolge der Metadaten verändern. Ein robusteres Merkmal sind die Quantisierungstabellen, die zum Komprimieren der JPEGs verwendet werden. Diese Tabellen sind standardisierte Segmente einer JPEG-Datei. Viele Kameras und Programme haben charakteristische Tabellen, anhand derer die Bildquelle erkennbar ist. Photoshop nutzt seit mehr als 25 Jahren ein und dieselbe Quantisierungstabelle, sodass man sagen kann, immer wenn diese Tabelle im Bild vorkommt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Photoshop die Hände im Spiel hatte, auch wenn die Metadaten nicht mehr vorliegen, sagt Kriese im Gespräch mit golem.de. Ein Beispiel, das Kriese gern präsentiert, ist ein Foto eines Raketentests des iranischen Militärs im Jahr 2008. Das von den Revolutionsgarden veröffentlichte Foto zeigte 4 Raketen kurz nach dem Start. Auf einer anderen Version des Fotos hingegen flogen nur 3 Raketen. Die 4. blieb auf der Startrampe stehen. Die Iraner hatten mit der Kopierfunktion in Adobes bekannter Bildbearbeitungssoftware einfach die Wirklichkeit dem Anspruch angepasst und ernteten dafür im Netz viel Häme. Mit einer Software namens ImageJ rückt Kriese Bildern zu Leibe. Die gut gepflegte Open-Source-Software ist schon etwas älter, stammt aus dem akademischen Umfeld und wird häufig für die wissenschaftliche Bildanalyse genutzt. Auch Kriese ist ein Wissenschaftler. Der Diplombiologe kam erstmals durch manipulierte Bilder von Proteingelen in einer wissenschaftlichen Arbeit mit der Bildforensik in Berührung. ImageJ habe einige Vorteile, sagt Kriese. Das Programm ist in Java programmiert. Das bedeutet, es ist plattformübergreifend. Außerdem gibt es viele Plugins, die den Funktionsumfang vergrößern. Ein Makrorekorder ermöglicht das Zusammenstellen von Makros, um bestimmte Arbeitsschritte zu automatisieren. Er habe aktuell über 750 Plugins installiert, um Signale vorzufiltern und Bilder zu untersuchen. Was wird alles an Bildern manipuliert? Und wie lässt sich das erkennen? Ein Einsatzgebiet von Kriese und seinen Kollegen sind Fotowettbewerbe. Die Bildforensiker sollen prüfen, ob die eingereichten Bilder den Wettbewerbsregeln entsprechen und eventuelle Verstöße aufdecken. Die Regeln variieren zwischen verschiedenen Wettbewerben. Manche lassen den Fotografen viele Möglichkeiten zur Bearbeitung. Andere verbieten sogar, ein Bild zu beschneiden. Um in einem Wettbewerb ihre Chance zu verbessern, nehmen die Fotografen mitunter Bildbearbeitungsprogramme zu Hilfe, um ein Foto dramatischer zu gestalten. So wie der Schwede Paul Hansen, der 2013 zum Sieger des renommierten World Press Photo Award gekürt wurde, mit einem Bild von einem Beerdigungszug für 2 palästinensische Kinder, die bei einem israelischen Luftangriff getötet worden waren. Zuvor war das Bild bereits auf der Website der schwedischen Tageszeiten Dagens Nyheter erschienen. Beide Versionen unterschieden sich deutlich. Es kam sogar der Verdacht auf, die Wettbewerbsversion des Fotos sei aus mehreren Bildern zusammengesetzt. Der habe sich nicht bestätigt, erzählt Kriese, der seinerzeit auch eines der Gutachten zu dem Bild geschrieben hatte. In einigen Bildteilen habe es Inkonsistenzen im Bildrauschen gegeben, die auf Bearbeitungen mit Photoshop hindeuteten. So habe Hansen etwa Spitzlichter abgemildert oder bestimmte Reflexe verstärkt. Hani Farid, ein bekannter US-Forensiker, konnte ebenfalls keine weiteren Anzeichen für eine Bearbeitung wie Kopierretusche oder Montage finden, schrieb aber in seinem Gutachten, das Bild sei im Ganzen und Teilen bearbeitet. Die Jury bestätigte zwar Hansens ersten Platz, passte danach aber die Regeln an. So wurden beispielsweise die Kopierretusche oder Nachbearbeitungen an Teilen eines Fotos verboten. Erlaubt sind nur Bearbeitungen des ganzen Bildes, also etwa eine Veränderung der Belichtung oder ein Beschnitt. Wir legen Krise das Bild eines Laptops vor, bei dem wir das Logo des Herstellers auf dem Deckel vergrößert haben. Bei der Analyse des Frequenzspektrums im unbearbeiteten Teil des Bildes findet sich das typische JPEG-Raster. Im bearbeiteten Teil hingegen findet der Forensiker neue Peaks, kleine Punkte, die dem Laien kaum auffallen würden. Krise hat zunächst das Rauschen in drei Kanälen extrahiert und diese in ein Composite-Bild zusammengefügt. Das untersucht seine Software dann auf Inkonsistenzen im Signalrauschen in der Interpolation des Signals des Color Filter Arrays, dem Demosaicing. Bei den üblichen Bayer-Sensoren sind grüne Farbpixel doppelt so häufig vertreten wie rote und blaue. Aus dieser Verteilung ergibt sich ein Frequenzmuster für das Bildrauschen. Wenn diese Frequenz im Bild gleichmäßig ist, dann ist es ein Original. Wenn diese Frequenz aber irgendwo nicht mehr so ist, wie man es erwarten würde, dann ist das Bild dort inkonsistent und ich kann über diesen Schritt lokale Manipulationen nachweisen, beschreibt Krise. Bei unserem Bild zeigt sich eine relativ homogene Rauschstruktur, bis auf den Bereich, wo das Logo vergrößert wurde. Beim Hineinzoomen ist zu sehen, dass das Rauschen dort reduzierter ist. Das kann man dann zurückführen auf eine Bearbeitung, sagt Krise. Allerdings erkennt die Software noch etwas. Im Bildvordergrund sind konzentrische Linien zu erkennen. Sie deuten darauf hin, dass die optische Verzeichnung des Objektivs automatisch durch die Kamera ausgeglichen wurde. Für den Bildforensiker Krise ist das im Sinne der Authentizität des Bildes eine ambivalente Sache. Wenn eine Kamera schon ganz viele Schritte übernimmt, von denen man früher gesagt hat, das ist eine Bearbeitung, beispielsweise Entrauschen, Schärfen, Kontrast optimieren, Bildfeld wölben, die chromatische Aberration des Objektivs automatisch entfernen, dann macht sie schon sehr viel mit den Rohdaten und gibt ein Ergebnis ab, das man früher gar nicht als unbearbeitet empfunden hätte. Wo wird das sonst noch eingesetzt? Versicherungen nutzen Bildforensik, um Betrugsversuche aufzudecken. Da wird beispielsweise ein Schmuckanhänger vergrößert, damit er wertvoller erscheint. Oder aus einem Anhänger wird ein paar Ohrringe. Diese Verdopplung lässt sich durch eine Analyse des Sensorrauschens identifizieren. In dem Bereich, wo der Bildfälscher den vermeintlichen zweiten Ohrring hineinkopiert hat, ist das kameraspezifische Rauschen inkonsistent oder es fehlt ganz. Damit lässt sich nachweisen, dass es nur einen Anhänger gegeben hat und der zweite eine Kopie des Originals war. Auch über andere physikalische Merkmale lässt sich Versicherungsbetrug aufdecken. Etwa wenn auf dem Foto einer Rechnung Ziffern aus dem Datum per Kopierretusche in den Rechnungsbetrag übertragen werden, um diesen höher erscheinen zu lassen. Das Datum steht aber normalerweise am Rand, wo die chromatische Aberration stärker ausgeprägt ist als in der Mitte, wo sich der Rechnungsbetrag befindet. Wird eine Ziffer vom Bildrand in die Mitte übertragen, ergibt sich wieder eine Inkonsistenz in der Signalabfolge, die die Forensiksoftware erkennt. Die Assicurazioni Generali etwa prüft inzwischen digital eingereichte Bilder standardmäßig. Der italienische Versicherungskonzern hat dafür eigens eine KI-basierte Software entwickeln lassen. Die sucht ein Foto beispielsweise nach digitalen Fingerabdrücken ab. Findet sie lediglich den der Kamera, kann der Fall weiter bearbeitet werden. Weist das Bild aber Spuren eines Bildbearbeitungsprogrammes auf, wird die Versicherung den Kunden nach der Originaldatei oder den Rohdaten fragen, bevor sie den Schaden reguliert. Die Bildforensik kann aber nicht nur Bildbearbeitungen, sondern auch die Urheberschaft eines Bildes erkennen, also ein Bild einer Kamera zuordnen, mit der es aufgenommen wurde. Das Merkmal hier ist die Photoresponse Non-Uniformity, kurz PRNU, die für jede individuelle Kamera unterschiedlich ist. Hintergrund ist, theoretisch sollte, wenn gleichmäßiges Licht auf einen Kamerasensor fällt, jedes Pixel den gleichen Wert ausgeben. Praktisch erzeugt aber ein Sensor kein gleichmäßiges Signal. Er hat empfindlichere und unempfindlichere Zellen und damit eine Ungleichförmigkeit. Diese Abweichungen bestehen auch, wenn die Sensoren mit denselben Maschinen in kurzem zeitlichen Abstand gefertigt wurden. Das Muster ist in jedem Bild, das mit dieser Kamera aufgenommen wurde, vorhanden. Mit dieser Methode überführen Strafverfolger beispielsweise Fotografen, die illegale Fotos aufgenommen haben, etwa im Bereich Kinderpornografie. Der Besitzer einer Kamera mag bestreiten, dass die Fotos von ihm sind. Der Fingerabdruck der Kamera überführt ihn. Im Umkehrschluss hat eine Bildagentur erwogen, die Kameras ihrer Fotografen per PRNU zu authentifizieren, um die Urheberschaft an einem Bild sicherzustellen. Die Erkennungsrate durch die PRNU liegt bei bis zu 99%, wenn das Bild in einer hohen Auflösung vorliegt. Und da liegt dann auch die momentane Grenze der Forensik. Alle Nachweismöglichkeiten stehen und fallen mit der Qualität des Ausgangsmaterials. Solange ein großes Bild in ausreichend hoher Auflösung vorliegen habe, lasse sich etwas machen. Aber schon bei einem JPEG, das mit einer Qualität von 80% abgespeichert werde, lasse sich beispielsweise das CFA-Verfahren nicht mehr anwenden, sagt Kriese. Schwierigkeiten bereiten den Forensikern auch die immer weiter verbreiteten Mobilgeräte mit Kameras. Beispielsweise verwendet Android nur eine weit verbreitete Standard-DQT-Tabelle. In der Datei steht dann, dass eine JPEG-Standardtabelle für Android verwendet wurde, so dass dieses Merkmal an Trendschärfe gegenüber der Ära der Kompaktkameras eingebüßt hat. Praktisch machtlos ist die Forensik bei Bildern aus Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzen. Im Bereich der sozialen Medien werden Bilder sehr häufig vergrößert, verkleinert, illustriert, immer wieder neu abgespeichert, sagt Kriese. Die JPEG-Kompression erzeugt sehr schnell derartige Impulsausschläge, dass da sehr viel Statistisches verschwindet. Deshalb sind diese Social-Media-Daten so wunderbar unauffällig, weil sie ja durch JPEG-Qualität 60 sehr viel kaputt machen und durch Transformationen, das Vergrößern oder Verkleinern, statistisch geradezu unbrauchbar werden. Laut einer Studie aus dem Jahr 2016 liegt die Erkennungsrate von Digitaldaten im Web oder in sozialen Medien bei 16%. Zum Vergleich, beim Rauschen von Sensordaten beträgt sie 99%. Schließlich gibt es auch das Bestreben, Bilder unanalysierbar zu machen. Die Antiforensik untersucht die Robustheit einzelner Methoden und zeigt spezifische Angriffe auf. Manipulierte Bilder werden gezielt so verändert, dass forensische Werkzeuge dem nicht auf die Spur kommen. So können beispielsweise PRNU-basierte Fingerabdrücke entfernt durch Remove Attack oder kopiert durch Copy Attack werden. Es ist sogar möglich, eine Collage aus mehreren Bildern zusammenzusetzen oder ein Bild vollständig am Computer zu generieren und es am Ende wie ein Original aussehen zu lassen. Die Bildforensik kann nur Fehler finden, also sagen, dass eine Sache implausibel ist, sagt Kriese. Sie kann aber nie den umgekehrten Beweis antreten. Wenn eine Datei absolut unauffällig ist, heißt es ja nicht, dass sie echt sein muss. Es kann auch eine perfekte Manipulation sein. Das ist dann leider nicht auszuschließen. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.